Eins, das wir damals gelernt haben, das ist ein Gedicht von Adalbert von Chamisso. Der hat gelebt 1781 bis 1831. Und 1827 schrieb er dieses Gedicht. Gemächlich in der Werkstatt saß zum Frühstück Meister Nikolas. Die junge Hausfrau schenkt ihm ein, es war im heitern Sonnenschein. Die Sonne bringt es an den Tag. Die Sonne blinkt von der Schale Rand, mal zitternde Kringeln an die Wand. Und wie den Schein er ins Auge fasst, so spricht er für sich, indem er erblasst, du bringst es doch nicht an den Tag. Wer nicht, was nicht? Die Frau fragt gleich. Was stierst du so an, was wirst du so bleich? Und er darauf, sei still, nur still. Ich's doch nicht sagen kann noch will. Die Sonne bringt's nicht an den Tag. Die Frau nur dringender forscht und fragt, mit Schmeicheln ihn und Hadern plagt, mit süßem und mit bitterm Wort. Sie fragt und plagt ihn Ort und Ort. Fort und fort eigentlich, aber Ort und Ort hieß es. Was bringt die Sonne nicht an den Tag? Nein, nimmermehr. Du sagst es mir noch. Ich sage es nicht. Du sagst es mir doch. Da war zuletzt er müd und schwach und gab der Ungestüme nach. Die Sonne bringt es an den Tag. Auf der Wanderschaft, so erzählt er, sind's 20 Jahr, da traf es mich einst gar sonderbar. Ich hatte nicht Geld, nicht Ranzen, noch Schuh, war hungrig und durstig und zornig dazu. Die Sonne bringt's nicht an den Tag. Da kam mir just ein Jud in die Quer. Ringsher war's still und menschenleer. Du hilfst mir, Hund, aus meiner Not. Den Beutel her, sonst schlage ich dich tot. Die Sonne bringt's nicht an den Tag. Und er, vergieße nicht mein Blut. 8 Pfennige sind mein ganzes Gut. Ich glaubt ihm nicht und fiel ihn an. Er war ein alter, schwacher Mann. Die Sonne bringt's nicht an den Tag. So rücklings lag er blutend da, sein brechendes Auge in die Sonne sah. Noch hob er zuckend die Hand empor, noch schrie er röchelnd mir ins Ohr, die Sonne bringt es an den Tag. Ich macht ihn schnell noch vollends stumm und kehrt ihm die Taschen um und um. 8 Pfennige, das war das ganze Geld. Ich schad ihn ein auf selbigem Feld, die Sonne bringt's nicht an den Tag. Dann zog ich weit und weiter hinaus, kam hier ins Land, bin jetzt zu Haus. Du weißt nun meine Heimlichkeit. So halte den Mund und sei gescheit, die Sonne bringt's nicht an den Tag. Wann aber sie so flimmernd scheint, ich merk es wohl, was sie da meint, wie sie sich müht und sich erbost. Du schau nicht hin und sei getrost, sie bringt es doch nicht an den Tag. So hatte die Sonne eine Zunge nun, der Frauenzungen ja nimmer ruhen. Gevaterin, um Jesu Christ, lasst euch nicht merken, was ihr nun wisst. Nun bringt's die Sonne an den Tag. Sie erzählt's dann ihrer Freundin und 2-3 Tage später weiß es die ganze Stadt. Die Raben ziehen krächzend zumal, nach dem Hochgericht zu halten ihr Mahl. Wen flechten sie aufs Rad zur Stund? Was hat er getan? Wie ward es kund? Die Sonne bracht es an den Tag. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Gedicht kannte. Gibt es jemanden, der sagt, das kannte ich? Keiner, okay. So, das haben wir früher noch gelernt. Die Sonne bringt es an den Tag. Mein Thema heute Abend ist, alles Verborgene wird offenbar werden. Alles Verborgene wird offenbar werden. Im Prediger 12, Vers 14 sagt Salomo, Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Römer 2, 16 sagt, an dem Tag, sagt Paulus, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Wir sehen beides mal, es gibt einmal nicht nur ein gerichtet werden oder ein Gericht über das, was offenbar wurde, sondern auch über alles Verborgene. 1. Korinther 4, Vers 5 fährt Paulus dann fort oder schreibt an die Korinther so: Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten, sprich Motive, der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wir haben gestern in Michelstadt auch darüber gesprochen, dass wir allein gerechtfertigt sind durch Gnade. Und habe dann auch den Film mit einbezogen, 6000 Punkte für den Himmel, wo der Herr Weber dann meint, es gibt Dinge, die sind so geheim, die kann keiner wissen. Da kommt niemand hinter. Und er hat auch, stellt ja auch in diesem Film wird dargestellt, wie er sich darstellt als ein Mann, der alles aus lauteren guten Motiven heraus tut. Aber offenbar wurde, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht wahr ist. Und Gott, Paulus sagt, Gott wird das Verborgene ans Licht bringen, sogar die Motive unserer Herzen. Warum habe ich getan, was ich getan habe? Oder warum habe ich nicht getan, was ich hätte tun sollen? Lukas 8, 17 sagt Jesus, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim oder so geheim, was nicht bekannt und ans Licht kommt. Also Jesus sagt, egal wie sehr man Dinge verbergen will, sie werden eines Tages ans Licht kommen. Und Jesus sagt, es kann das bestgehütete Geheimnis sein, aber eines Tages wird dieses Geheimnis auf den Tisch kommen. Es wird offenbar. Es gibt nichts, was nicht offenbar werden wird. In Lukas 12, 2 und 3 sagt Jesus nochmal, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Wir versuchen ja manchmal Dinge zu verdecken, vielleicht auch zu beschönigen. Aber Jesus sagt, du kannst das aufhören. Hör auf, Dinge zu verdecken oder zu verbergen. Jesus sagt, es kommt sowieso auf jeden Fall raus. Es ist unmöglich, dass etwas verborgen bleibt. Und Jesus fährt hier sogar fort. Er sagt, deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Also Jesus sagt, das, was man im Finsternen, im Verborgenen gesprochen hat, wo man meinte, das hat keiner mitgehört, vielleicht über deinem Handy oder sonst wo, im Verborgenen, vielleicht in einer verbotenen Handlung, Aktion, es ist verborgen, das hat keiner mitgekriegt. Jesus sagt, glaube mir, was ihr in der Finsternis im Verborgenen gesprochen habt, im Licht wird es gehört werden. Es wird wie ein Lautsprecher angeschaltet werden an einem bestimmten Tag und es wird publik werden und es wird bekannt werden. Jesus sagt, es gibt nichts, was man verbergen kann. Absolut nichts. Alles, was wir getan haben, wird offenbar. Egal, was wir getan haben, es wird offenbar werden. Ich sprach mal oder stand mal in einem Kreis auch verantwortlicher, gläubiger Menschen. Und ich weiß heute nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen. Da ging es darum, dass ich vertrat dann die Meinung, dass jemand sagt, ja, ich kann dir ja meine Software ausleihen, dann überspielst du dir einfach. Ich sage, das kann ich nicht, das wäre gestohlen. Dann waren ein ganz Teil der Brüder sehr empört und haben gesagt, dass ich kleinlich wäre. Außerdem würde das ja Microsoft treffen und der hätte ja genug Geld. Da müsste man es nicht kaufen. Man kann das einfach illegal auf seinen Computer bringen. Aber es ist gestohlen. Ob wir nun einen Armen bestehlen oder einen Millionär bestehlen. Gestohlen ist gestohlen. Und Jesus sagt, alles, was wir irgendwann mal gemacht haben, es wird ans Licht kommen, es wird an den Tag kommen. Als ich vor Jahren mal über Diebstahl sprach, da kam nach dem Gottesdienst ein Bruder zu mir und sagt, Herbert, vielen Dank. Ich habe so viel oder manche geklaute Software auf meinem Computer. Ich gehe heute nach Hause, ich werde ihn reinigen. Mir ist klar geworden, ich bin ein Dieb. Da wurde es während der Predigt, sage ich mal, offenbar. Es wurde ans Licht gebracht. Er hat Gott um Vergebung gebeten dafür, dass er ein Dieb war und hat die Sache geklärt. So, es war ans Licht gekommen und es nahm ein gutes Ende. Aber was ist mit all den Dingen, Jesus sagt, die im Finsternis gesprochen werden, im Licht werden sie gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet in den Kammern, also irgendwo in den Zimmern, Räumen, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Vor gar nicht so vielen Jahren, Jahrzehnten hat man gedacht, das ist ja unmöglich. Heute wissen wir, wie Reporter überall versuchen, krumme Sachen aufzudecken, ob nun jemand seinen Doktortitel geschrieben hat oder was auch immer es ist. Heute wird es über Satellit, über den Dächern, von den Dächern, in die Häuser hinein. Es wird ausgerufen, was im Verborgenen geschehen ist. Was man gedacht hat, das geht nicht, das ist Utopie, das kann nicht sein, es ist heute Realität. Es ist vor allem nicht nur in dem Haus oder Wohnkomplex, sondern wenn heute was aufgedeckt ist, weiß es kurz darauf die ganze Welt, alle Menschen auf dem ganzen Globus. Und Jesus sagt, es kommt ein Tag, da wird alles, selbst das, was nicht aufgedeckt worden ist zu Lebzeiten, es wird eines Tages aufgedeckt werden. Aber er sagt, alles, was du ins Ohr gesprochen hast, geflüstert hast, was auch immer es war, es wird von den Dächern ausgerufen werden. Ich glaube, dass das geschehen wird, dass das passieren wird. Ich glaube seinem Wort hier, ich glaube Jesu Wort hier, genauso wie ich seinem Wort in Bezug auf Versorgung und Heilung glaube. Also für mich ist es nicht so, Glaube und Heilung, glaube ich, Versorgung, Errettung, das glaube ich alles, aber dass er Dinge offenbar macht, ich glaube, das wird nicht geschehen. Doch, es wird geschehen. Jesus hat gesagt, es wird tatsächlich passieren. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 5,24, von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Man lebt so den Tag, aber eines Tages holt es uns ein. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Also Paulus sagt dem Timotheus, das musst du wissen, das gehört zum Lehrauftrag mit Lehrteil in der Gemeinde und die Gemeinden, die du vorstehst, Timotheus, du musst allen klar machen und sagen, alles, was man heimlich im Verborgenen tut, wird eines Tages offenbar werden. Es wird offenbar werden. Wir werden schlussendlich irgendwann das nach außen auch leben, was in uns ist. So, wenn wir in uns eine negative Haltung pflegen oder auch Liebe zur Sünde pflegen, das nach außen aber nicht leben, aber das, was in uns ist, nicht stoppen, dann wird das irgendwann hervorbrechen. Wie der Rost hervorbricht beim Kotflügel eines alten Autos. Ich habe Erfahrung damit. Als ich Student war, habe ich immer diese alten P7 gefahren, diese Ford P7. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. So alte Kisten. Damals war das Benzin so teuer. Ich glaube, irgendwas bei 75 Pfennig. Und die Leute wollten keine großen Autos mehr kaufen. Somit zahlten sie teures Geld für kleinere Autos. Ich habe aber überlegt, ich kriege ein großes Auto billig, das kann ich mir leisten als Student. Und mit dem Benzin, dann habe ich zumindest nicht den Batzen für ein kleines Auto auf einmal aufzubringen. So, ich habe schlussendlich sicherlich dieselben Kosten. Und damals spielte das Thema Umwelt auch noch gar keine Rolle, auch bei den kleinen Autos nicht. Aber ich weiß, so der Kotflügel, dann kam dann der Rost davor, der hatte so seine Gewissensstellen. Und ich habe immer wieder so am Wochenende, heute kommst du ja an dein Auto, an den Motor und so weiter gar nicht mehr dran. Das habe ich früher selbst gemacht. Zündkerzen ausgewechselt, Keilriemen, Wasserpumpen, was auch immer. Wenn was kaputt war, das habe ich halt selbst gemacht. Du konntest halt mit ein paar Schraubschlüssel rangehen, hast das Ding da aufgemacht, hast ausgetauscht, fertig war die Sache. Aber so alle Wochen, paar Wochen war auch der Kotflügel dran. Ich habe dann diesen Rost weggeschafft, manchmal war es schon richtig durch. Neuen Kotflügel konnte ich mir nicht leisten, ich war ja Student und bekam BAföG. So, dann habe ich das irgendwie geflickt und habe das dann zugespachtelt und dann schön geschmirgelt und dann mit der Farbe, die das Auto hatte, schön wieder zulackiert und weg war der Rost. Es sah einfach super aus, es war wieder wie, ja fast wie neu. Aber die Zeit verging, so 6, 8 Wochen, vielleicht manchmal auch 2 Monate. Da war nicht nur ein Rostbläschen irgendwo, auf einmal hob sich dieses ganze Gespachtelte hoch. Und das ist es, ich hatte das gut verdeckt. Jeder sagte, der Wagen ist noch in Schuss, rostfrei. Aber was da drunter war, das sah man nicht. Und Jesus sagt so, nach außen, wir haben vielleicht manches auch so schön bedeckt. Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr gleicht schön getünchten, gepflegten Gräbern. Außen wirklich super gestylte Gräber. Aber innen, sagt er, seid ihr wie voller Totengebeine, wie in den Gräbern, die Knochen, die da rumliegen. So kadavermäßig sieht das bei euch im Inneren aus. Also wir können 2 Leben durchaus leben. Nicht nur als Ungläubige, sondern auch als Gläubige. Und Dinge, die im Verborgenen geschehen, sie werden schließlich, sagt Jesus, offenbar werden. Irgendwann fangen wir an, es auch zu leben. Unser Innenleben, unsere innere Haltung macht uns entweder blind oder sehend. Jesus sagte in Lukas 19,42, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Wenn wir ohne Erkenntnis Gottes leben, in unserem eigenen Ding leben, in unseren eigenen Überlegungen, vielleicht auch Verborgenheit der Sünde, dann sagt Jesus, können wir keine geöffneten Augen haben für die Dinge Gottes, für das Reich Gottes und für den Plan Gottes mit unserem Leben. Hier drückt Jesus auch aus, ich hatte etwas geplant für dich, was dir zum Frieden dient. In Jeremia steht geschrieben, ich weiß ja wohl, was ich für Gedanken über euch und mit euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Meine Gedanken sind euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Ich habe Zukunft und Hoffnung für euch geplant. Und er sagt hier, ich hatte Dinge oder mein Plan für dich sind Wege, ein Lebensstil des Friedens. Aber weil wir außerhalb der Erkenntnis, und wenn wir außerhalb der Erkenntnis Gottes leben, dann bleibt das, was Gott für uns vorhat oder geplant hat, unseren Augen verborgen. Wir können die Dinge nicht sehen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass es eines Tages mal ein sich verantworten müssen, könnte man sagen. Oder man kann es auch anders sagen, es wird einen Tag geben, an dem alles Ungeklärte, alles Verborgene auf den Tisch kommt. Also Jesus sagt, eines Tages kommt es auf den Tisch. Alles Verborgene, alles, was heimlich geschehen ist, es kommt eines Tages auf den Tisch. Interessanterweise hat Daniel schon in seinem Buch, im 12. Kapitel, eine Schau von diesen Dingen. Und er sagt, dass einmal alle auferweckt werden. In Daniel 12, Vers 2 und 3 sagt er, viele von denen, und da schaut er in die Zukunft, viele von denen, die im Land des Staubes oder im Staub der Erde liegen, sagt die Septuaginta und Vulgata, im Staub der Erde schlafen, sie werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Also Daniel sieht hier schon die Auferstehung der Toten Und er stellt auch fest, dass es zwei Kategorien von Toten sind, die auf, oder zwei Auferstehungen gibt. Hier fasst er das in einem Satz zusammen. Wir haben ja inzwischen das Neue Testament. Wir haben die Offenbarung. Und wenn wir die Offenbarung anschauen, dann wissen wir, vor allem wenn du hier diese Gemeinde besucht hast oder auch Bibelschule besucht hast oder auch sonstige Kurse, Seminare besucht haben, dann weißt du, dass es eine Auferstehung aus den Toten geben wird. Das ist die Auferstehung, wenn die Entrückung kommt, die Auferstehung der Gläubigen. Und dann werden wir natürlich vor das Preisgericht gestellt oder dann findet das Preisgericht statt, wir werden dann vor den Richterstuhl Christi gestellt. Dann gibt es 1000 Jahre, also etwas mehr als 1000 Jahre, 1300 etwa, gibt es dann die letzte Auferstehung, das ist die Auferstehung dann auch der Ungläubigen. Die ungläubig Verstorbenen, die im Totenreich sind, diese ungläubig Verstorbenen, sie werden während des ganzen 1000-jährigen Reiches im Totenreich bleiben. Und sie werden am Ende, am Schluss der Offenbarung lesen, bis auf, wir lesen es nachher, dann werden sie auferweckt werden. Daniel sieht also, er sagt, es wird eine Auferstehung zum ewigen Leben geben. Das ist die Auferstehung, wenn die Entrückung stattfindet und die in Christus Verstorbenen auferweckt werden. Und es wird eine Auferstehung geben, die anderen werden auferstehen zu Schande und ewigem Abscheu. Die Verständigen, also die, die zum ewigen Leben mit Gott auferstehen, die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne, immer und ewig. Jesus spricht fast dasselbe in Johannes 5, was Daniel hier gesprochen hat. In Johannes 5, Vers 28 und 29 sagt Jesus, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Auch hier fasst Jesus beide Auferstehungen in einem Satz zusammen. Dieser selbe Jesus, der dann dem Johannes in der Offenbarung erscheint und begegnet, dieser Jesus erklärt dann dem Johannes, wie das sein wird mit dieser Auferstehung zum Leben und der Auferstehung zum Gericht. Und er erklärt dem Johannes in der Offenbarung, Johannes zog, die einen werden auferstehen in der ersten Auferstehung, selig sind die, glückselig, beneidenswert, glücklich sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Über die hat der zweite Tod, nämlich der Feuersee wird der zweite Tod genannt, die Hölle, über die hat der zweite Tod keine Gewalt. Und dann sagt Jesus dem Johannes in der Offenbarung, und dann gibt es am Schluss des tausendjährigen Reiches die Auferstehung zum Gericht. Also nochmal, wundert euch nicht darüber, Johannes 5, 28 und 29 sagt Jesus, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Es ist gut, sich Christus auszuliefern. Es ist gut, sein Leben mit Christus in Ordnung zu bringen. Es ist gut, sein Leben Jesus zu übergeben. Denn wer den Sohn Gottes hat, 1. Johannes 5, Vers 12, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Johannes 1, 12 sagt, so viele ihn aufnahmen oder wer immer ihn aufnimmt, der bekommt das Recht, Exousia, Vollmacht, Autorität, ein Kind Gottes zu werden. So viele ihn aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kind Gottes zu sein. Und im ersten Brief schreibt Johannes, schaut mal, welch eine Liebe uns Gott, der Vater, erwiesen hat. Er erlaubt uns, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Und wir sind es, sagt Johannes. Wir sind Kinder Gottes geworden, die wir zu Christus gehören. Denn Jesus sagt, er ist die Tür, niemand kommt zum Vater als durch ihn. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus, ich bin die Tür. Wer Jesus aufnimmt in sein Leben, ihn zu seinem Herrn macht, der kommt in Verbindung nach Hause zu Vater Gott. Und in Römer 10 sagt der Apostel Paulus, wer mit seinem Mund Jesus bekennt als Herrn, der wird gerettet. Wer in seinem Herzen glaubt, in seinem Geist glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, der wird gerechtfertigt. So wie einer, der nie gesündigt hat, steht er dann vor Gott da. So, Jesus sagt, alle werden die Stimme Gottes hören. Wir, die wir zu Christus gehören, bei der Entrückung und Auferstehung der Gläubigen. Er wird rufen in der Stimme des Erzengels, heißt es. Und die Posaune wird erschallen, so sagt es Paulus im Thessalonicher Brief. Und er spricht auch darüber, über die Auferstehung und Entrückung im Korintherbrief. Und sie werden die Stimme Gottes hören, sowohl die bei der ersten als bei der zweiten Auferstehung. Die erste Auferstehung, zum Auferstehung zum Leben, zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. Die zweite Auferstehung zum Gericht, die dann dort abgerichtet werden, werden dann in den Feuersee abgeurteilt. In den Feuersee kommt keiner aus irgendeiner Willkür Gottes hin, sondern wir müssen sehen, was die Schrift sagt, dass die Hölle, der Feuersee, nicht für Menschen geschaffen wurde. Jesus sagt ausdrücklich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber als Satan mit einem Drittel der Engel gegen Gott rebellierte und abfiel, als Satan das tat, da wurde dieser Platz Feuersee, Hölle geschaffen. Und Jesus sagt, die Hölle, der Feuersee, ist geschaffen für Satan und seine Dämonen. Jetzt ist Satan natürlich nicht damit zufrieden, dass er mit seinen Anhängern dorthin kommt, sondern er möchte natürlich möglichst viele Menschen, die Gott geschaffen hat und die Gott lieb hat, mit ins Verderben ziehen und mit in diesen Feuersee hineinreißen. Deshalb verführt er die Menschen auch, belügt sie und betrügt sie und verblendet sie, sagt der Epheserbrief, so sagt sie, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Er will, dass Menschen ohne Christus, ohne an Gott zu glauben, sterben und somit Christus auch ablehnen und sagen, ich brauche kein Heil in Christus, keine Rettung. Und somit werden auch sie dort in den Feuersee gehen und dort mit ihm Gemeinschaft haben. Dort in diesem Feuersee in der Hölle, da findet man all diese Kerle, die viel Elend über diese Welt gebracht haben. Da wirst du einen Mussolini finden, einen Hitler finden. Da wirst du einen Goebbels finden. Da wirst du einen Nero finden und viele andere bestialische Herrscher, die auf dieser Erde gelebt haben und vor allem die vielen Gottlosen, die nicht glaubten. 1. Petrus 3 sagt, dass die, als Noah die Arche baute, nicht glauben wollten. Auch diese, Jesus hat ihn geherold, er hat gesagt, ihr habt mich lächerlich gemacht und den Noah belächelt und euch über ihn lächerlich gemacht. Aber Noah hat trotzdem treu die Arche gebaut und er ging in diese Arche, wurde gerettet, während ihr alle verloren seid. Und er macht ihnen dort im Totenreich klar, hier, ich bin der Retter, der immer schon verheißen wurde und ihr habt das abgelehnt, was Noah euch gepredigt hat. Er hat euch eine gute Nachricht, eine gute Botschaft gepredigt, ihr habt es abgelehnt und somit ist euer Platz im Feuersee. Römer 14,10 sagt, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Die sind schuld, dass es mir so geht. Wenn der nicht so wäre, der ist schuld, dass ich ständig schlecht drauf bin. Und ich verachte den, ich will mit dem nichts zu tun haben. Das heißt, ich verachte diese Person. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Das nennt man verachten. Ich will dich nicht als meinen Bruder haben, obwohl Christus deinen Bruder und deine Schwester in den Leib einverleibt hat in die Gemeinde. Was verachtest du also deinem Bruder? Und er sagt, denn wir werden alle, er spricht dir also zu Christen, was verachtest du deinem Bruder? Was richtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Alle. Wir werden einmal Rechenschaft ablegen für das, was wir getan oder nicht getan haben. In 2. Korinther 5, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Er schreibt an die Gemeinde. Paulus schreibt an die Gemeinde. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Körper vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, es sei gut oder böse. Von daher sagt Paulus an anderer Stelle, manche werden gerettet wie durchs Feuer, aber sie werden keinen Lohn empfangen, aber Gott sei Dank gerettet. Das ist dann ein, also wir sprachen hier von dem Richterstuhl Christi, lasen wir gerade. Daniel und Jesus sprechen auch von dem Endgericht über die Verlorenen, über die Ungläubigen. In Daniel 7, Vers 10 hat Daniel eine Vorausschau. Daniel 7, Vers 9 und 10. Interessant, der Daniel, der Prophet Daniel, der hat so tiefe Einblicke über das Ende gehabt. Und du siehst so viele Parallelen auch ins Neue Testament, in die Offenbarung hinein über das Ende. Daniel sagt dort in Kapitel 7, Vers 9 und 10, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Also er spricht da auch vom Ende, wenn das Gericht kommt. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Er spricht hier von Gott. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron war Feuer, waren Feuerflammen. Die Räder des Thrones ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm und Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Jetzt sagt Jesus in Offenbarung 20, Vers 12 und 15, und ich sah die Großen, die Toten, die Großen und die Kleinen, das heißt die Geringen, die vielleicht nicht viel zu sagen hatten, aber trotzdem Christus ablehnten. Ich habe festgestellt, manche sagen, ja, die Reichen, die sind an allem schuld. Aber ich höre sehr oft Menschen, die in schlechten Lebensumständen, Situationen leben oder schlechten sozialen Verhältnissen, wie sie Gott lästern und Gott spotten, das hörst du aus manch einem anderen Mund nicht. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Ihr merkt, wie bei Daniel. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Hier geht es etwas weiter. Welches das des Lebens ist, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also er sagt, das Buch des Lebens wurde geöffnet und Bücher wurden geöffnet und das Buch des Lebens wurde geöffnet. Gott legt, also wenn dieses Endgericht über alle Gottlosigkeit stattfindet, da legt Gott nicht nur die Bücher, die Akten vor, wo die Taten der Menschen drin festgehalten sind, sondern er legt bewusst auch das Buch des Lebens neben diese Bücher, sodass jeder, der dort ist, schauen könnte, nachschauen könnte, stehe ich nun wirklich nicht im Buch des Lebens? Und wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen, wo auch der Satan ist und seine Dämonen. Also wir sehen, es gibt einmal das Erscheinen der Gläubigen vor dem Richterstuhl Christi, zum anderen aber auch das Endgericht, wenn die Throne im Universum aufgestellt werden. Wenn ihr in die Offenbarung reinschaut, dann seht ihr, dass die alte Erde wie ein zusammengerolltes Buch verschwindet. Das Universum ist frei und dann erscheinen im Universum Throne und dann wird Gericht gehalten. Und die, die nicht im Buch des Lebens gefunden wurden, beziehungsweise dieses Gericht ist ja für die, die nicht drin waren, aber Gott legt das, wie ich schon sagte, das Buch des Lebens nochmal daneben, wurden dann nach ihren Werken, auch nach ihren Werken gerichtet. Warum? Weil die Schrift sagt, und Paulus hat es uns erklärt, es gibt Menschen, die werden, wenn sie verurteilt, ihr Urteil empfangen, den Feuersee, es gibt verurteilt werden in die Finsternis, und es gibt hinein bis in die äußerste Finsternis. Also es gibt in der Finsternis oder in dem Verdammtsein gibt es Abstufungen. Aber verdammt, verloren ist man auf jeden Fall. Die nicht gefunden wurden, die wurden in diesen Feuersee geworfen. Die Frage, die sich stellt, ist, was kann ich tun? Es kann einem mulmig werden, wenn man bedenkt, dass man eines Tages steht vor dem Richterstuhl Christi und auf einmal kriegen alle mit, was in uns los ist. Du musst dir vorstellen, wir stehen dort und jeder sieht jeden, wie er ist. Du bist durchsehbar wie Glas, möchte ich mal sagen. Du erkennst sofort alles, was in dem anderen ist, so wie Gott es auch erkannt. Stell dir vor, wir sind dort und auf einmal sieht jeder, was wir gedacht haben. Jeder sieht, dass wo ich vielleicht immer wie die gekränkte Leberwurst rumlief, dass ich in Wirklichkeit eine stark manipulierende, menschenverachtende Person war. Das wird offenbar sein. Und da gibt es keinen mehr, keinen, der sagen kann, ich habe das nicht so gemeint. Gott sagt, doch, genau so hast du es gemeint, genau so ist es gewesen. Da gibt es kein Beschönigen. Und Gott wird ja auch die Nationen richten. Wir sprachen ja neulich darüber, dass die, die kein geschriebenes Wort Gottes und kein geschriebenes Gesetz haben, die haben das Werk des Gesetzes in ihren Herzen, in ihren Geist geschrieben. Aber durch ihr Fehlverhalten, ihre Sünde, ihre Ignoranz Gott gegenüber und der Wahrheit und dem Leben Gottes und dem Licht Gottes gegenüber, werden sie immer mehr verfinstert und abgestumpft, so dass ihr Gewissen nicht mehr sensibel reagiert. Aber jeder Mensch auf dieser Erde, sagt Gott, hat in seinem Geist, in seinem Herzen das Werk des Gesetzes geschrieben. Und Paulus sagt da, wenn sie dann vor Gott erscheinen werden, dann werden sie dort, wird offenbar werden, was in ihren Herzen ist. Und sie werden sagen, ja, ich habe gewusst, ich soll nicht Ehe brechen. Ich habe gewusst, ich soll nicht stehlen. Ich habe gewusst, ich soll nicht Falschzeugnis reden. Ich habe gewusst, ich soll diese Dinge nicht tun. Ich habe es gewusst. Woher weiß man das? Weil jeder Mensch ist ein Geistwesen. Und jeder Mensch, es sei denn, er ist schon ganz abgestumpft und trotzdem gibt es Momente, wo der Lichtstrahl des Heiligen Geistes durchdringt, das Wort Gottes das Herz erreicht, dass Menschen auf einmal wieder aufwachen und sagen, oh Schreck, was habe ich bloß getan? Wie habe ich mich gehen lassen? Wie habe ich die Dinge einfach laufen lassen? Gott sagt, man wird es erkennen, denn in 1. Mose, als der Mensch abfiel, dann sagt Gott, siehe, schaut mal, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Also er schaut, Gott der Vater schaut Jesus da an, er schaut den Heiligen Geist an und er sagt, guck mal, jetzt ist der Mensch geworden wie wir. Er kann unterscheiden Gut und Böse. Er kann unterscheiden, was gut und böse ist. Also jeder Mensch kann unterscheiden und jeder Mensch hat das Werk des Gesetzes in seinen Geist geschrieben. Jeder Mensch weiß, dass das, was ich tue, ist verkehrt. Wenn ein Mensch sagt, ich will Christus nicht, ich lehne ihn ab, dann weiß er, dann verstößt er gegen das Zeugnis in seinem Geist, dann verstößt er gegen sein Gewissen, weil er und lehnt so Christus ab und lehnt so sein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes ab. Wenn wir von dieser Erde gehen, ein Gedanke noch dazu, im Prediger steht geschrieben, kennen wir von der Beerdigung, wenn der Sarg runtergelassen wurde, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub und der Geist zurück zu Gott, den gegeben hat. Ich sagte ja schon mal, die meisten benutzen in der Beerdigungsformel nur Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich habe noch keinen den vollständigen Text sagen können, aber ich, als ich auf ihn stieß seitdem, das sind Jahre her, verwende ich den vollständigen Text. Und der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn ich heute sterbe oder du, der du Christus kennst, heute stirbst, dann ist dein Körper hier auf der Erde tot und die Bibel sagt, dein Geist geht zurück zu Gott. Du erscheinst im Angesicht, in der Gegenwart Gottes und Gott erkennt sofort in dir Christus. Er erkennt sofort, oh, du bist von neuem geboren. Oh, du gehörst zu meiner Familie. Er kannte uns ja auch schon hier auf der Erde. Aber wir kommen und Gott sieht, in uns ist Leben Gottes. Und er sagt, geh ein, komm nach Hause, geh ein in die Freude deines Herrn. Schön, dass du angekommen bist. Wir haben auf dich gewartet. Wenn der ungläubige Mensch stirbt, der Christus ablehnt, dann wird sein Körper auch begraben. Sein Geist erscheint auch vor Gott. Aber
In diesem Geist des ungläubigen Menschen, des gottlosen Menschen, wird kein Christus erkannt. Da wird nicht das Leben Gottes erkannt, wird nicht erkannt die Versiegelung durch den Heiligen Geist, wird nicht erkannt. Und Gott sagt, du bitteschön gehst ab in den Hades, in das Totenreich. Und dort warten diese Menschen dann, alle Menschen, die heute sterben. Und während wir hier sehen, sterben Menschen en masse. Ich habe vor einiger Zeit, als ich das sah, ein Bild vor Augen gehabt. Und es hat mir die Dringlichkeit, die gute Nachricht, das Evangelium zu verkündigen, noch mehr, es hat mich noch mehr bedrängt, das zu tun und alle Zeit aufzuwenden. Ich sah Menschen sterben ohne Gott. Und es war so viel, ich sah so, als wenn sie an einem Abhang stürzten. Endlos, wie auf einer Müllkippe. Es fiel nur runter, fiel runter. Tausende und Abertausende. Du musst sehen, Stunde um Stunde, ununterbrochen, fallen tausende Menschen in das Totenreich und warten dort auf das ewige Gericht. Ein andermal sah ich auch in dieser Zeit, als mich das so bewegte, ich sah, wie der Teufel buchstäblich herging und wie mit einer riesen Baggerschaufel die Menschen vor sich herschob auf dem breiten Weg. Bloß keine Gelegenheit zur Umkehr, bloß keine Gelegenheit zum Nachdenken. Und ich sah, wie er sie schob und über diesen Abhang in das Totenreich hinein schob. Und wir haben heute keine Zeit nachzudenken. Schau doch mal, wenn du unterwegs bist, geh in der Stadt, sei im Auto, wo wir sind alle unter diesen gleichen Bedingungen fast. Und die einen übertreiben es und die anderen tun es eben, weil es eben beruflich und sonst wie vielleicht zweckmäßig und dienlich ist und hilfreich ist. Aber du siehst doch heute einen Menschen, wenn er in der Stadt unterwegs ist, kaum noch beide Hände unten seitwärts am Körper hängen. Eine Hand ist immer am Ohr oder der Knopf ist drin. Man wird den ganzen Tag, läuft Musik, es läuft der MP3-4-Player und was weiß ich, iPod, alles, es läuft den ganzen Tag. Du hast Musik, du hast Stimmen, du hast sonst dann außer Telefonat. Der Mensch wird so zugedröhnt mit Stimmen, dass keine Gelegenheit gegeben sein soll, dass irgendwie noch die Stimme Gottes gehört wird. Und ich glaube, wir als Gläubige sollten vielleicht auch mal diese Dinge reduzieren. Wir kommen manchmal nicht zum Nachdenken. Wenn wir in unserem Haus sind, dann dröhnt die Lobpreismusik uns um die Ohren. Wenn wir im Auto sind, dröhnt es weiter. Wenn wir unterwegs sind, werden wir vollgedröhnt. Also ich bin seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren, ich habe gesagt, ich will doch mal denken. Ich will doch mal die Stimme meines Herrn hören. Viele Christen wollen die Stimme Gottes hören. Sie sagen, Herbert, ich höre die Stimme Gottes nicht, ich würde sie gerne hören. Da muss ich sagen, hey, mach doch mal dein iPod aus, schalt mal dein Handy ab. Lass doch mal keine anderen Stimmen mehr an dein Hirn kommen. Lass doch mal keine anderen Stimmen mehr auf dich eindringen. Lass das doch mal weg. Dass Gott doch mal wieder zu dir reden kann. Und für mich ist das angenehm und schön, wenn ich im Auto fahre und wenn ich mit ihm reden kann und er redet mit mir. Wenn ich dazu gedröhnt wäre, dann wäre die Aufmerksamkeit, ihn zu hören, die Zeit der Gemeinschaft nicht so gegeben. Meine Zeit ist sehr eingeengt und sehr bedrängt und ich bin froh, gerade auch für Zeiten des Autofahrens, obwohl ich keine langen Strecken liebe. Aber ich bin froh, einfach auch mal wegzukommen aus einem Umfeld, wegzukommen auch mal vom Schreibtisch. Und wenn der einzige Grund ist, einfach mal wegfahren, rausfahren, deshalb gehe ich auch gerne einkaufen, weil du hast einfach mal deine Ruhe. Kein Mensch stört dich, keine Stimmen belabern dich. Du hast ganz einfach nur Ruhe. So, und ich komm doch mal wieder zur Ruhe, dass du mal wieder Gott hören kannst, dass du doch mal wieder sensibel wirst und benutze dein Handy, wenn es sein muss. Man muss nicht die ganze Welt unterhalten. Unsere Vorfahren haben das auch überlebt, beziehungsweise wenn sie noch nicht gestorben sind, aber jetzt nicht an Handymangel. So, wir werden also alle offenbar werden. Die Frage ist, was wird denn wohl werden? Kann ich dem entrinnen? Oder bin ich hier in einer hoffnungslosen, unentrinnbaren Situation? Eines ist klar, wir werden offenbar werden wird auf jeden Fall alles.
Also dass wir müssen grundsätzlich, das ist eine grundsätzliche Sache, die wir wissen müssen, die klar sein muss,
alles, alles, absolut alles wird offenbar werden. Alles. Aber wir haben von Gott die Möglichkeit, die Gelegenheit, Dinge selber offenbar zu machen. Die Schrift sagt, richte dich selber, damit du nicht gerichtet werden musst. Wie richte ich mich? Indem ich hergehe, richten heißt ja Krisis trennen, separieren. So, wie richte ich mich? Indem ich erkenne, wo ich Schuld habe oder wo ich in Sünde lebe oder wo ich vielleicht auch in Verachtung anderer lebe oder was auch immer meine Zielverfehlung sein mag. Wenn ich das erkenne, da lebe ich nicht in Ordnung, dass ich nicht Schwamm drüber mache, dass ich nicht gehe und es vertusche, sondern dass ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, ich habe gesündigt. Bitte vergib mir und reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Lass es mich einfach sagen, alles, was du unter das Blut Jesu bringst, alles, was du unter das Bekenntnis bringst und unter das Blut Jesu bringst und du Reinigung und Vergebung erfährst, das wird nie wieder offenbar gemacht werden. Hallo? Das wird nicht offenbar gemacht werden, weil das ist getilgt, sagt Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem Leben das klären. Ich glaube nicht, dass wir uns erlauben können, zu sagen, ich laufe schmollend durch die Gegend, ich laufe bewusst in Sünde durch die Gegend, ich laufe bewusst mit verkehrten Haltungen und durch die Gegend oder meine Motive, der Gemeinde und Gott zu dienen, sind einfach persönliche Motive, um gut dazustehen, mich vielleicht zu präsentieren oder vielleicht auch andere zu manipulieren. Die Motive, wir wissen, aus welchen Motiven wir Dinge tun. Warum tue ich das, was ich tue? Manches Mal ist es auch gut, wenn man sich fragt, warum tue ich das denn gerade jetzt? Sich einfach mal selbst fragen, warum mache ich das? So, und dann fragen wir uns, aber wenn wir merken, dass unsere Dinge, die wir tun, die wir leben, vielleicht Lebensstil, unsere Motive, wenn wir merken, die sind nicht in Ordnung, dann, so geht es mir, dann gehe ich zum Herrn und sage, Herr, das ist nicht in Ordnung. Ich bringe es somit, ich muss das nicht sagen, aber somit bringe ich das in sein Licht, richtig? Ich bringe das in das Licht, weil Jesus ist Licht, Gott ist Licht. Ich bringe das in seine Gegenwart und ich mache es, ich bekenne es und der Herr vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit, er tilgt das alles aus. Das heißt, das wird nie wieder offenbar. Das ist weggewaschen, gereinigt durch das Blut Jesu. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir vorbereitet unseren Lebensweg gehen. Dass wir nicht sagen, naja, ich bin ja noch jung, ich habe ja noch Zeit, ich erlaube mir noch die nächste Zeit rumzuschmollen, ärgerlich zu sein, Bitterkeit zu pflegen in meinem Leben. Das erlaube ich mir noch. Du weißt nicht, wie schnell du stirbst. Das weißt du nicht. Ich weiß, wir können glauben und ich glaube, dass wir berufen sind zu langem Leben. Aber ich weiß auch, dass meine Bibel sagt, wenn ich bewusst in Sünde und Fehlhaltung lebe, dass ich vorzeitig sterben werde. Sünde bringt uns um. Versteht? Sünde ist Gift. Sünde ist ein Stachel, der uns tötet. So, ich lade dich ein, wenn da Dinge sind, die verborgen sind. Dinge, du sagst, da ist nicht, die sind nicht geklärt in meinem Leben. Vielleicht beschuldigst du an deinem Elend und Chaos deinen Mann. Vielleicht beschuldigst du deine Frau. Aber bring das mal in das Licht Gottes und lass Gott mal reinleuchten und schauen, was wirklich dahinter steckt. Wir können manches Mal so sehr Schuldzuweisungen an jemand anders machen, dass wir blind werden für eigene Schuld. Jesus formuliert es so, du siehst den Splitter beim anderen und deinen eigenen Balken wirst du nicht mehr gewahr. So, wenn du Dinge erkennst und weißt in deinem Leben und wenn wir wiedergeboren sind, dann wissen wir, was in unserem Leben verkehrt ist, weil der Heilige Geist und unserem Geist auch bezeugt, nicht nur, dass wir Gottes Kinder sind, sondern wir wissen, dieses neue Leben, dieser Geist, das Leben Gottes, das wir in uns tragen, das Licht Gottes, das in uns ist, Licht vertreibt Finsternis. Wenn wir also in unseren Geist Finsternis zulassen wollen, Negativität zulassen wollen, dann ist das Finsternis, dann wird mein neugeborener Geist, ich möchte mal so sagen, ist jetzt kein Bibelvers, die Igel stellen und sagen, das will ich hier nicht drin haben. Ich will das nicht bei mir haben. So, wir können trotzdem von unserer Seele mit unserem Verstand entscheiden, ob wir unseren Geist beflecken oder verletzen. So steht es geschrieben. So, wir wissen also, wenn etwas auf unser Leben kommt, auf uns zukommt, wir wissen, das ist nicht gut, das sollte ich nicht erlauben. Dem Dingen sollte ich nicht erlauben, dass sie in mein Leben kommen. Nein, ich weise sie zurück. Das ist der Anfechtung widerstehen. Aber wenn jemand sündigt, dann bekennen wir unsere Schuld und der Herr vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir werden, wenn wir unser Leben hier klären, und ich spreche nicht von Suche, wo könnte was sein. Wenn wir mit Gott leben, dann werden die Dinge klar und offenbar, die nicht in Ordnung sind. Da brauchen wir nicht mühsam rummachen und auch nicht uns wieder neue Offenbarungsgesetze von Schuld aufbringen und vielleicht noch eine Checkliste, also das habe ich, diese Symptome habe ich, also muss ich die Schuld haben, also das. Nein, weißt du, das ist viel zu langwierig und vielleicht doch ganz theologisch verdreht. Geh und höre auf das Zeugnis deines Geistes. Dein Geist bezeugt dir, dein innerer Mensch bezeugt dir, das ist jetzt ungöttlich. Und dann folge dem Zeugnis. Geh nicht darauf ein. Und der Herr vergibt. Du hast es ans Licht gebracht, der Herr vergibt und reinigt. Das kann nicht mehr, wird auch nicht mehr ans Licht gebracht oder nochmal hervorgeholt, weil Gott sagt, ich habe es getilgt. Hallo? Er hat es getilgt. Deshalb ist es wichtig, solange wir leben, unser Leben zu klären. Die zweite Variante, wenn wir auf der Erde uns nicht klären wollen, wenn wir uns erlauben wollen, dem Herrn entgegenzuleben oder wie der Apostel es schreibt, dem Herrn ins Angesicht reizen wollen durch Verhaltensweisen. Und ich spreche nicht von gesetzlicher Befolgung irgendwelcher Dinge, sondern ich spreche von einem neuen Leben. Ich sagte es gestern Abend bei dem gestrigen Thema. Wenn du eine Schwäche in deinem Leben hast, so möchte ich es mal sagen, vielleicht bist du ein Mensch, der leicht aus der Haut fährt, Zorn kommt hoch. Wenn diese Dinge so sind in deinem Leben, dann nützt nichts. Ich werde in Zukunft, bevor ich was sage, in ein Fläschchen Wasser trinken, bis ich mich abgekühlt habe. Das verändert dich nicht. Nein, du musst nur wieder früher aufs Klo. Das verändert dich nicht. Sondern du kannst hergehen und sagen, Herr, ich habe Zorn abgelegt und trotzdem irgendwie kommen diese Dinge, vielleicht bei dir andere Dinge, es kommt dann hoch. Herr, es ist etwas, wovon ich mich mitreißen lasse. Ich gebe es dir, Herr, und ich erlaube mir dir, dass du meinen Charakter und mein Leben veränderst. Du hast doch versprochen, du hast in mir angefangen, ein gutes Werk, und dann hast du versprochen, du wirst es zu Ende bringen. Er wird es zu Ende bringen. Versteht, wir müssen uns nicht, ich reiß mich jetzt zusammen, ich beiß die Zähne zusammen. Ja? Und du gehst mit zusammengebissenen Zähnen, jemand fragt, was ist los mit dir? Ich überwinde gerade. Das ist ein krampfhaftes Leben. Sondern gehe her und sage, Jesus, ich habe in dieser Sache ein Problem. Ich brauche deine Hilfe. Ich erlaube dir, dass du mich in diesem Punkt veränderst. Und dann macht der Herr das. Er sagt aber, er tut es aufgrund unseres Wunsches. Er kommt nicht einfach her, packt dich am Schlawittchen und sagt, so, jetzt werde ich dich verändern. Jetzt bügele ich dich mal himmlisch gerade. Nein, nein, das macht er nicht. Sondern er sagt, gib mir dein Herz. Lass mich an dir arbeiten. Lass mich meine Worte in deine Herzen und Gedanken schreiben. Es geht nicht darum, dass wir den christlichen Bastelverein e.V. gründen, wo wir uns irgendwie christlich hinstylen. Nein, Herr, ich habe hier eine Schwäche, ich habe hier ein Problem und ich kriege das nicht in den Griff. Aber Herr, eure Bitten mit Danksagung, ich danke dir, du der Größere lebst in mir und ich danke dir, Herr, dass du das in meinem Leben klärst und ich werde durch dich, weil du in mir lebst, ein Überwinder werden, denn ich werde weit überwinden durch den, der mich geliebt hat und der in mir lebt. Das ist nicht selber Rumquälerei, sondern Herr, ich brauche dich. Das ist auch Demut. Das ist sich unter die Hand Gottes unterwerfen und wissen, ich bin unfähig, aber du, Herr, bist fähig, diese Dinge zu tun. Und du wirst sie tun, weil ich es wünsche, weil ich es möchte. Ich möchte. Und er hat gesagt, was wirst du, wenn du es möchtest? Ich werde dich verwandeln in mein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er sagt nicht, ich werde dich verwandeln, ein ganzer Schub, finale Herrlichkeit. Nein, Zug um Zug. Heute erfährst du Veränderung. Vielleicht merkst du, ja, oh, da habe ich jetzt 2, 3 Tage Sieg gehabt oder eine Woche Sieg gehabt. Glaube mir, das sollte dich ermutigen. Und wenn du in der 2. oder 3. Woche dasselbe Problem hast und wieder auftauchst, dann sagst du, Herr, ich habe 2 Wochen erlebt, dass Sieg möglich ist. Jetzt glaube ich, dass Sieg auch Monate und Jahre möglich ist. Verstehst du? Wir arbeiten, wir leben mit dem Herrn, der größer ist, der stärker ist und der in uns lebt. Und doch, wenn wir nicht klären wollen, oder auch der Gottlose, und wenn du mir zuhörst und Jesus nicht kennst, wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, dann wirst du in den Feuersee kommen. Gott, der Herr, Jesus Christus, sie sind darüber, und der Heilige Geist, sie sind darüber total traurig. Der Herr ist tief bekümmert über Menschen, die verloren gehen, die sagen, ich brauche keinen Heiland, ich brauche keinen Retter, ich brauche niemanden, der, durch den ich in den Himmel komme. Der Herr ist tief bekümmert darüber, über so stolze und erhabene Menschen. Weil er weiß, das bringt sie in den Tod, das bringt sie in den Feuersee. Aber du, wenn du dich nicht für Christus entscheidest, nicht durch die Tür gehst, die Jesus Christus ist, niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus, durch ihn also. Niemand kommt zum Vater. Wenn du nicht Jesus zum Herrn deines Lebens machst und ihm nachfolgst, dann wirst du 100%ig garantiert im Feuersee enden. Das ist der 2. Tod, aus dem man nicht mehr herauskommt. Deshalb, auch wir, die wir gläubig sind, was sagt der Apostel? Lasst uns doch ablegen die uns umstrickende Sünde. Das, was uns immer wieder zu Fall bringen wollen. Lass uns doch mal so einen Punkt machen, wo wir sagen, ich will das nicht mehr leben. Dauernd engt mich das ein. Dauernd bringt mich das zu Fall. Ständig habe ich dadurch Schwierigkeiten. Ich will das nicht mehr leben. Lasst es uns ab. Herr, ich lege es ab. Und ich danke dir, dass du mich veränderst. Dass du aus mir einen Menschen machst. Nach deinem Herzen, auch was meine Seele betrifft. Im Geist sind wir ja Menschen nach seinem Herzen, weil wir Gottes Bild in uns tragen, Gottes Licht, Gottes Same in uns ist. So, richte dich selbst, bringe deine Sachen ans Licht, dann werden sie nie wieder ans Licht gebracht. Oder lebe weiter ohne Christus und dann kommst du vor den Stuhl, Richterstuhl und wirst dort dann beim Richterstuhl Christi werden wir entweder ohne Lohn dastehen oder wir werden, wenn wir ungläubig sind, für immer in den Feuersee gehen. Ein letzter Bibelvers. Du kannst ins Licht kommen und du wirst sehend werden. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis. Wir folgen Jesus nach und dann sind wir nicht in Finsternis. Wenn die Finsternis versucht, uns zu bestürmen, in welcher Art und Form auch immer, ob nun durch unsere fleischlichen Gelüste oder durch dämonische Aktivitäten, wie auch immer es sein mag, dann sagen wir, nein, ich bin im Licht und ich folge dem Licht. Ich bleibe in Christus und wir weisen diese Dinge zurück. Und wir werden Sieg haben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der wird das Licht des Lebens haben. Ich lade dich ein, heute Abend in das Licht zu kommen und einfach klar Schiff zu machen. Bitte beachte, ich spreche niemals, wir haben das alles lange genug gehabt in der Christenheit. Suchen, wo könnte noch was sein, wo könnte noch ein Fehler sein, wo, nein, lebe mit Jesus. Alles, was nicht göttlich ist, wird konfrontiert mit dem Licht, das in dir ist durch Christus. Und es wird eine Trennung geben, ohne viel Krampf. Du kannst das dann entscheiden. Hallo? Du kannst entscheiden. Und ich lade dich ein, heute Abend, komm ins Licht. Komm ins Licht. Und dann wirst du gereinigt werden. Dir wird Vergebung, alles wird getilgt. Und du musst nicht stehen und sagen eines Tages, oh, wie blamabel, wenn jetzt alle sehen, was bei mir los ist. Nein, bring es jetzt ans Licht. Ich weiß, es gibt Dinge, da sagst du, da komme ich nicht alleine mit zurande. Und es gibt manchmal Dinge, die sollte man einfach auch mit jemand anders besprechen, mit einem geistlichen Menschen, nicht mit einem, der dasselbe Problem hat. Mit einem geistlichen Menschen besprechen und dann einfach zu bekennen, was sagt Jakobus in seinem Brief in Bezug auf die Kranken, ist jemand krank, wörtlich heißt, ist jemand siech unter euch, das heißt bettlägerig auch unter euch, der rufe die Ältesten zu sich, dass sie ihn mit Öl salben mögen. Und bekennt nun einander die Sünden, damit ihr gesund werdet. Also er sagt, wir werden nicht gesund, weil wir uns anstrengen. Aber dieses zeigt, dass Sünde Christen krank machen kann. Bekennt nun einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Und dann beten wir ein Gebet des Glaubens, sagt die Bibel, und der Kranke wird gesund werden. Der Kranke wird gesund. Wenn wir an Sünde festhalten wollen und mit Öl gesalbt werden wollen, sehe ich immer wenig Chancen für Heilung. Weil wir werden dann geheilt, es ist dann so, wir werden geheilt, weil wir aber an der Sünde, an dem, was uns krank gemacht hat, festhalten, kommt das gleich wieder zurück in unser Leben. Und so werden wir in Enttäuschungen hineinkommen und unsere Herzen werden verhärtet. Aber ich sage dir, Jesus hat einmal so gesagt, geh hin, nachdem er jemanden geheilt hat, geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Ärgeres widerfahre. Satan wird immer wieder versuchen, dich zu belügen und zu betrügen, auch in Bezug auf deine Gesundheit. Aber der beste Schutz ist ganz einfach, lebe im Licht, wandle im Licht, wandle im Geist, sagt Galater, und ihr werdet die Begierden des Fleisches niemals mehr vollbringen. Niemals mehr, niemals mehr. Wir entscheiden uns, nach dem inneren Menschen, nach dem Geist zu leben. Spricht davon nicht, wandelt im Heiligen Geist, sondern wandle nach dem Zeugnis deines Geistes. Mein Geist. Ja? Die meisten Leute sagen, das ist der Heilige, wandle im Heiligen Geist. Nein, nein, das ist mein Geist. Und weil es geht ja auch um mein Geist und Fleisch, dieser Kampf, der da ist. Aber wenn wir im Geist wandeln, sagt er, wenn wir unserem Geist folgen, der wiedergeboren ist, der auch signalisiert und der seine Igel, sage ich jetzt nochmal so, ausstreckt, wenn Finsternis kommt und wir sagen, das weise ich zurück, dann sind wir Menschen, die sich entschieden haben, einfach im Geist zu wandeln und wir werden niemals mehr wandeln im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches niemals mehr vollbringen, so heißt es sogar, ist sehr, sehr stark. Ich möchte gerne dich einladen, auch im Internet, der du zuhörst. Ich möchte dich einladen, ins Licht zu kommen. Wenn du Christ bist und du lebst in Sünde, dann bring es heute ans Licht. Ich weiß, ihr hört aus dem ganzen Land und teilweise auch aus der ganzen Welt zu. Ich bitte dich einfach, wenn du nicht alleine zurechtkommst, geh und suche dir eine Person deines Vertrauens, wo immer du lebst. Ja. Da ist jemand, der diese Predigt hören wird. Du wirst sie hören, weil du während einer Dienstreise, während du in Hongkong bist. Und während du dort bist, ja, genau, du hast dich hinreißen lassen zu sündigen. Ich möchte es nicht sagen, was es ist. Ich weiß, was es ist, aber du weißt es jetzt. Du bist dort in Hongkong. Und du hast dich hinreinlassen lassen zur Sünde. Und jetzt hörst du diese Predigt. Und der Herr sagt, bring es ans Licht. Klär das auch mit den Menschen, die betroffen sind. Ich werde dir vergeben und ich werde dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Bring es jetzt ans Licht und es wird nicht einmal vor den Richterstuhl Christi kommen müssen. Bitte, wenn du das gehört hast, hätte ich gerne ein Feedback. Schreibe mir doch ein E-Mail an info@jeb-ev. Schreib mir ein E-Mail und kannst dich auch gerne an mich wenden. Wir können gerne auch miteinander telefonieren. Vater, ich danke dir, dass du uns dein lebendiges Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir berufen sind, Kinder des Lichts zu sein und du nennst uns auch Kinder des Lichts und dass wir sind berufen, im Licht zu wandeln. Und das wollen wir auch. Und doch, Herr, hast du klar gemacht, dass auch heute Abend solche da sind, die Dinge im Geheimen haben, verborgen haben und die ans Licht müssen, und zwar jetzt, solange sie es sich selber richten können, es selber ans Licht bringen können. Und ich bete, Herr, dass wir doch heute Abend hier in diesem Raum, dass diese Gelegenheit jetzt so wahrgenommen wird. Und ich bete auch für solche, die Christus noch nicht kennen, dass sie heute das erste Mal zu Jesus kommen und Jesus in ihr Leben aufnehmen. Und dann wirst du erfahren, wie all deine Schuld ausgelöscht wird. Und du kannst fröhlich und freudestrahlend in die Gegenwart Gottes kommen. Gott ermutigt uns sowieso, auch wenn du gesündigt hast. Er sagt, lasst uns mit Freudigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns mit Freudigkeit da hinzutreten, wenn euch Hilfe Not tut, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Kommt mit Freudigkeit. Dieses Wort heißt Kühnheit, Offenheit, Zuversicht. Gott sagt nicht, brauchst keine Angst haben, komm, du kannst gerade durch zum Thron der Gnade durchmarschieren. Kannst sagen, Gott, ich habe Probleme, ich habe Schwierigkeiten, weil der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg ins Allerheiligste ist frei. Ich bete für solche, Herr, die heute ins Licht kommen müssen. Und ich möchte fragen, haltet mal eure Augen geschlossen, dass ihr einfach geschützt sind, die anderen. Ist jemand, der sagt, ja, ich muss Dinge ins Licht bringen. Da sind Dinge, die sind ungeklärt. Ich muss sie ins Licht bringen. Und ich möchte, dass du für mich betest heute Abend. Ja, danke. Heb dann bitte deine Hand. Danke. Ist noch jemand, der sagt, ja, bitte, bete doch für mich. Dann heb einfach deine Hand und ich will für dich. Dankeschön, ja, Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke, ja, danke. Ich muss es ans Licht bringen. Danke. Ja, merci. Noch jemand, der sagt, ja, ich muss es ans Licht bringen. Ich muss es ans Licht bringen. Dann heb deine Hand, wir beten. Und dann bringst du es, du musst es jetzt nicht hier gleich öffentlich allen bekennen und sagen, so Leute, das ist es. Nein, ich spreche davon, dass wir jetzt zu Jesus gehen und Jesus dich reinigt. Und sind solche da, die noch niemals Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Du hast noch niemals Jesus aufgenommen in dein Leben. Ja, und du möchtest das, danke, super, toll. Hast ja neulich schon gesagt, ich bin von JEB. Ja. Noch jemand, der sagt, ich habe noch niemals mein Leben Christus übereignet. Ich möchte das gerne tun. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Halleluja. Lasst uns doch einfach mal zusammen aufstehen. Herr, du bist so gütig. Leute, der Herr ist so gütig. Der Herr ist so gütig. Schon im Alten Testament ruft Gott, ich will nicht den Tod des Sünders, ich will nicht den Tod des Gottlosen, das will ich nicht. Ich will, dass er sich bekehrt und lebt. Ich will, dass er sich bekehrt und lebt. Und es gibt solche vielleicht auch, die abgefallen sind. Wir hatten die Tage, ich weiß gar nicht mit wem, hatten wir das Gespräch, jemand warf die Frage auf und sagte, wie ist das jemand, wenn jemand von Gott abgefallen ist? Löscht er damit seine gerechten Taten, die er bis dahin getan hat, aus? Ich sagte, ja. Wenn wir mal zu Christus gehört haben und wir fallen vom Glauben ab, dann löschen wir alles, was wir jemals an Gutem in uns getan oder gewesen ist, ist dann ausgelöscht. Gott sagt in Hesekiel, er sagt, wenn ein Gottloser in seiner Sünde stirbt, in seiner Gottlosigkeit stirbt, dann wird er ins Gericht kommen. Und dann sagt er, wenn ein Gerechter seine Gerechtigkeit verlässt und wieder gottlos wird, dann wird all seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht mehr gedacht werden. Man löscht das damit aus. Weil alles, was wir an Gerechtigkeit und Gerechtigkeit vorzuweisen haben, als Christen, haben wir eigentlich nur vorzuweisen durch Christus. Verstehst du? Weil das gekoppelt ist an Christus. Eigene Werke, auch religiöse Werke, sind auch fleischliche Werke. Aber das, was wir tun, unser Leben mit Christus, was wir gelebt haben und was wir da auch in Gerechtigkeit gelebt haben, wenn wir Christus aus unserem Leben tun, löschen wir das aus. Aber für solche, wo das geschehen sein sollte, du kannst neu zu Jesus kommen und du wirst wieder neu Gottes Gerechtigkeit werden. Das ist das Coole, das ist das Tolle. Du wirst neu wieder Gottes Gerechtigkeit. Oh, Halleluja. Die sich gemeldet haben, komm doch bitte nach vorne. Lass uns hier vorne zusammen mal beten. Oh, Jesus, ich preise dich. I worship you, Jesus. I honor you and I praise your holy name. Oh, ich komme zu dir, Herr, ich komme zu dir. Ich komme zu dir.